Gut. Wir hatten in den letzten zwei Wochen hatten wir uns mit der Thematik beschäftigt, was Paulus an die Korinther geschrieben hat, im 1. Korinther 3, die Merkmale eines fleischernen, seelischen Christen im Gegensatz zu dem eines geistlichen Christen. Und so hat Paulus die Korinther dort ermahnt, ich konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Christen, die ein Verständnis haben, sondern ich musste zu euch reden wie zu unmündigen, fleischernen, seelischen Christen. Ja. Und da hat man bestimmte Merkmale schon rausgearbeitet. Und ich möchte dieses Thema, weil das ist schon sehr wichtig, auch was in den prophetischen Worten kam, ich möchte dieses Thema mal in einen größeren Rahmen setzen, damit wir auch ein Verständnis dafür bekommen, dass es für uns eine sehr große Priorität hat. Aus einem Zustand, irgendwie sind wir alle noch nicht ganz geistliche Christen, ja? Muss man echt zugeben. Wir haben mehr oder weniger noch eine starke Tendenz dazu, dass Bereiche unseres Lebens nicht sich im Geist abspielen, wie Gott das eigentlich für seine Kinder vorhat, sondern dass noch die fleischliche, seelische Komponente teilweise sehr stark ist. Ja? Und wie Paulus das sagt, das Leben im Fleisch, in der alten Seele, bringt kein Leben hervor, was uns erfüllt, sondern es bringt immer den Tod, aber das Leben des Geistes bringt Freiheit. Und dort möchte Gott uns hinbringen. Ja, und dieser größere Rahmen, in dem ich das Ganze jetzt stellen möchte, ist der, in dieser Zeit, in der wir jetzt leben. Ich habe lange nichts mehr darüber gesagt, über Endzeiten, solche Dinge, über die jetzige Zeit, habe ich längere Zeit nichts mehr dazu gesagt. Aber ich möchte heute mal damit beginnen. Und zwar wird es immer, immer offensichtlicher, dass wir in der Zeit leben, die dem Auftreffen des antichristlichen Reiches vorausgeht. Was Paulus im 2. Thessalonicher 2, Vers 3 oder 4 dort beschreibt, bevor der große Tag des Herrn kommt, bevor der Mensch der Sünde, also was der Antichrist betrifft, bevor er hervorkommt, muss erst Folgendes geschehen, nämlich der große Abfall von den Grundwahrheiten des Glaubens. Ja? Und in dieser Zeit leben wir schon sehr lange. Ich habe schon mehrmals darüber gesprochen, aber das wird jetzt für jeden so klar und offensichtlich, spätestens nach dem letzten Kirchentag in Hamburg. Dürfte jedem einzelnen Christen, der wiedergeboren ist und sich noch in diesem System befindet, die Augen aufgegangen sein, wo dieses System sich hin bewegt und wo es sich befindet. Wir hatten da interessante Gespräche auch zu dieser Beerdigungsfeier, waren ja teilweise Ungläubige und teilweise aus der Landeskirche dabei. Und die gesagt haben, na, vielleicht sollten wir uns doch mal Gedanken machen, ob wir da noch länger drinnen bleiben. Und da hat Simone gesagt, na, Amen dazu. Ja? Weil man macht sich dort dieser Sünde teilhaftig. Ja? Es geht nicht nur darum, dass Gottesdienste gefeiert werden mit künstlicher Intelligenz. Ja, diese Dinge in diese Richtung, sondern bei der Abschlusspredigt, ich weiß nicht, was weiß, ich muss mal diesen einzelnen Aspekt herausarbeiten, und zwar bei der Abschlusspredigt hat dort dieser Bischof aus Südafrika, dieser evangelische Bischof, diese Aussage getroffen, dass Gott queer wäre. Also wer nicht weiß, was queer ist, es ist alles, aber nichts, alles durcheinander. Also weder Männlein noch Weiblein, es ist alles inbegriffen. Also Gott weiß nicht, wer er ist. Also das ist schon in diese Richtung mit Gender und so weiter, dass Gott genauso wäre. Und deswegen wäre das jetzt richtig, in welche Richtung sich das bewegt. So, und das ist Blasphemie, das ist Gotteslästerung. Warum lädt man so einen Mann ein? Warum lässt man so jemanden sprechen? Und dieser Mann hat aufgrund dieser Aussage Beifall aus der Zuschauermenge bekommen. Das ist ja noch extremer, wie jemand da noch Beifall gibt zu solchen Aussagen. Gut, das dürfte jetzt jedem Einzelnen dort klar sein, wo sich das Ganze hin bewegt. Aber das hat schon vor vielen Jahren angefangen, aufgrund von falscher Lehre und von Dingen, die da reingekommen sind. Und in dieser Zeit leben wir. Und das müssen wir uns wieder mal vor Augen malen. Auch wir müssen wach werden, in welcher Zeit wir leben und was das für uns für eine Bedeutung hat. Und ich möchte nicht auf diese Dinge des Abfalls eingehen. Ich möchte nicht die einzelnen Dinge aufzählen, sondern ich möchte jetzt mal davon sprechen, was Gottes Antwort ist. Weil Gott hat immer einen Plan, auch für die Zeit des großen Abfalls. Und wenn Paulus dort schreibt, der Tag des Herrn kann nicht kommen, es sei denn, dass da großer Abfall stattfindet. Dasselbe Muster, habe ich schon mal erwähnt, hat sich in der Zeit vor dem Dritten Reich ereignet. Hier in Deutschland hat sich das, war das schon mal so, dass ein großer Abfall vom lebendigen Glauben stattgefunden hat. Ein Großteil der Christen in Deutschland, der Bevölkerung, auch teilweise auch der Christen in Aberglauben, Okkultismus und ganz stark in Spiritismus gefangen war. Und das nach der Badliner Erklärung. Und diese Dinge, was Bonhoeffer auch beschreibt, die falsche Gnade, die damals schon wirksam war, keine echte Nachfolge unter den Christen, hat Bonhoeffer geschrieben, kurz bevor er dann als Märtyrer gestorben ist. So, und das, dieses Muster hatte man damals schon. Und dann kam in dieses geistige Vakuum, in dieses vom Teufel vorbereitete deutsche Volk, weil sie ganz stark im Okkulten schon drin waren. Viele Christen waren auch in der Freimacherei. So, und da waren die Herzen schon besetzt mit der Finsternis. Und da war es für diesen antichristischen Geist des Nationalsozialismus, wohl bemerkt Sozialismus, war es leicht, ein leichtes Spiel, auch den Antisemitismus, diesen Judenhass reinzubringen und die deutsche Bevölkerung zu übernehmen, dass sie wie verzaubert waren. Na, dieser Geist Isebes kam dann rein, ganz stark mit Manipulation, Einschüchterung und Kontrolle. Ich habe so ein dickes Buch gelesen von einem deutschstämmigen Pastor in den USA, der über viele Jahre seine deutschen Wurzeln untersucht hat und hat das recherchiert. Ist leider Englisch, wer es mal lesen möchte, kann es gerne lesen. Und er hat die ganzen Einzelheiten mal recherchiert, wie es dazu gekommen ist, auch die Stellung der deutschen Christen und der bekennenden Christen damals. Hat er bis ins Detail alles beschrieben. So. Aber das war im deutschen Volk keine Widerstandskraft da, in den deutschen Christen gegenüber dieser Macht des Teufels, die diese Nation überrollt hat. Zeitzeugen haben dort berichtet, als in Nürnberg bei diesen großen Tribunaltreffen, wo der Bergermann-Altar, der in Berlin steht, wurde originalgetreu von diesem Architekt von Hitler von Speer, wurde originalgetreu in Nürnberg nachgebaut und Hitler stand dann auf dieser Kanzel, wo normalerweise der hohe Priester Zeus gestanden hat, hat er dort seine Reden gehalten. Und es gab dort Zeitzeugen, die dann als Soldaten mit unter der Menge standen und die haben gesagt, als Hitler anfing zu sprechen, waren wir wie verzaubert. Wir waren wie hypnotisiert. Von ihm ging, es hat nicht dieser Mensch gesprochen, sondern dieser Geist in ihm hat gesprochen und hat die Leute, also sagt er, wir waren voll unter Kontrolle, wir haben gejubelt, wir waren voll von dieser Ideologie überzeugt. Und wir hätten unseren letzten Blutstropfen für den Führer gelassen. Und nach dem Krieg, sagt er, wo alles zerbrochen ist, da sind wir erstmal aufgewacht, von welcher Macht wir besetzt worden sind. So, aber angefangen hat es mit einem Abfall der Christenheit vom lebendigen Glauben, einer Ablehnung des Heiligen Geistes und einer Infiltrierung vom Geist dieser Welt und okkulten Mächten. So. Und so ähnlich wird sich das in der jetzigen Zeit wiederholen. Aber Gott hat eine Antwort, auch in Deutschland. Amen. Dass das nicht wieder in dieser Art und Weise geschieht. Und deswegen möchte ich dieses Thema fleischlich-seelischer Christ und geistlicher Christ in diesen Rahmen setzen, weil Paulus dort schreibt, der Tag des Herrn kann nicht vorher beginnen, bevor dieser Abfall stattfindet. Was ist der Tag des Herrn? Der Tag des Herrn, nochmal die Definition, ist der Tag, der nicht in 24 Stunden eingeteilt wird, sondern er beginnt mit der Wiederkunft von Jesus Christus, wo er seine Brautgemeinde wegholt und endet, wenn Jesus sichtbar wiederkommt und seinen Thron Davids in Jerusalem dort besteigt und die Herrschaft für 1000 Jahre auf dieser Erde ausübt und alles wiederherstellt. Das Ganze nennt die Schrift im Alten wie im Neuen Testament entweder den Tag des Christus oder den Tag des Herrn. Und dieser Tag kann nicht beginnen, bevor dieser Abfall kommt und dieser Mensch der Sünde offenbar wird. Und wir erleben, wenn der Abfall jetzt immer mehr zunimmt, dann ist auch dieser Mensch der Sünde nicht mehr weit weg. Aber auf den will ich mich nicht konzentrieren. Das sollten wir wissen, aber uns nicht darauf fokussieren. Sondern was hat Gott jetzt vor? Amen. Gott hat immer eine Antwort und das Wort, was ich heute weitergeben möchte, nehmen wir mal unter der Überschrift der Wegbereiter. Weil bei Maleachi Kapitel 3, Vers 23 steht, ich sende euch den großen Propheten Elia, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Das ist Gottes Plan, das ist Gottes Antwort auf den Abfall und das ist Gottes Weg jetzt in dieser Zeit, nämlich den Wegbereiter zu schicken, den Geist des Elia, bevor der große, schreckliche Tag des Herrn kommt. Und dieser Geist des Elia beschäftigt sich in erster Linie zuerst mit dem Volk Gottes, weil das Volk Gottes braucht zuerst eine Erneuerung. Es braucht eine Erweckung, bevor der Heilige Geist sich den ungläubigen Gottlosen zuwendet, muss das Volk Gottes wieder zurückgebracht werden zu Gott. Genauso wie es bei Elia geschehen ist. Und das haben wir über drei Sonntage mal bearbeitet im Zusammenhang mit dem Geist. Ich nehme bloß mal diese Komponente mit heraus. Aber dieser Geist des Elia, der wird nochmal kommen und wird das Volk Gottes zurüsten und wiederherstellen auf das zweite Kommen von Jesus. Amen. Diese Dinge, die sich ereignet haben beim ersten Kommen von Jesus, werden sich vom Muster her vor seinem zweiten Kommen nochmal wiederholen. So, lasst uns mal reinschauen, wie war das denn beim ersten Kommen von Jesus, sodass man diesen Geist des Elia, was dort gewirkt hat und was Gott nochmal schicken wird, bevor der große, schreckliche Tag des Herrn kommt, was dort geschehen wird, das können wir anhand dessen, was damals passiert ist, besser verstehen. Lasst uns mal reinschauen in Matthäus 17, 10 bis 13. Da fragten seine Jünger ihn und sprachen, warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Das heißt, die Schriftgelehrten wussten, bevor der Messias kommt, kommt der Wegbereiter. Steht im Jesaja und auch Maleachi 3, Vers 1 steht schon und dann Vers 23. So, sie kannten die Schriften und haben sie Jesus gefragt, Mensch, du bist jetzt hier? Und die Schriftgelehrten sagten, bevor du kommst als Messias, muss ja erst der Wegbereiter gekommen sein, Elia. Und Jesus fängt an, ihnen das zu erklären. Und er sagt, Vers 11, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt freilich zuvor und er wird alles wiederherstellen. Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist. Und sie haben ihn nicht anerkannt, sondern sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden müssen. Da verstanden jetzt seine Jünger, dass er zu ihnen von Johannes dem Täufer redete. Das heißt, die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben gesagt, das kann nicht der Messias sein, dieser Jesus hier oder Jeshua, das kann nicht der Messias sein, weil zuvor muss ja der Elia kommen. Und das haben diese Schriftgelehrten auch seinen Jüngern rübergereicht. Die haben gesagt, ihr folgt einem falschen Messias. Hier steht es in Jesaja und Maleachi, da Elia muss erst kommen. Also Elia ist nicht da, also kann das nicht der richtige Messias sein. So waren die Jünger ein bisschen konfus geworden, verwirrt geworden durch diese Aussagen der Schriftgelehrten. Das haben sie Jesus gefragt. Und Jesus sagt, Elia ist schon lange da. Aber sie haben ihn nicht anerkannt. Und so wird es auch mit dem Geist des Elias sein, wenn er in der letzten Zeit kommt, vor dem zweiten Kommen von Jesus. Er ist da und viele Fromme werden es gar nicht mitbekommen. Sie werden ihn nicht anerkennen. Und Jesus sprach zu ihnen von Johannes dem Täufer. War denn Johannes der Täufer der Elia? Nein, war er nicht. Das war Johannes der Täufer. Aber als der Engel Gabriel die Geburt von Johannes dem Täufer ankündigte, sagte er in Lukas 1, 16 und 17, dieser Sohn, der euch geboren werden wird, dem Zacharias und seiner Frau, er wird viele von den Kindern Israel zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Er wird sie zurückbringen. Genauso wie damals Elia das Volk Gottes auf dem Karmel zu Gott, Jahwe, wieder zurückgebracht hat. Und dann steht hier, Er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Hier steht, dass Johannes kam, er wurde geboren, war schon von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und was war dieser Aspekt des Heiligen Geistes auf ihm? Er ging einher im Geist und in der Kraft Elias. Derselbe Geist, der auf Elia ruhte, ein paar hundert Jahre vorher, ruhte und wirkte auf Johannes. Amen. Und interessanterweise ist Johannes, wenn man es mal so genau nimmt, der einzigste im Alten Bund, von dem geschrieben steht, er war von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt. Weil im Alten Bund kam der Geist Gottes auf die Propheten und sprach zu ihnen. Er konnte noch nicht rein, weil das Herz noch nicht gereinigt war durch das Opfer von Jesus. Aber in Johannes war das schon drin. Ganz spezieller Mann. Und er ging einher im Geist und in der Kraft Elias. Das heißt, derselbe Geist ruhte auf ihm. Und dann lesen wir weiter in Lukas 3, Vers 3 bis 6, um das zu verstehen, was damals geschehen ist, weil dasselbe Muster wird sich wiederholen. Und hier steht in Lukas 3, Vers 3 bis 6, und er kam in die ganze Gegend des Jordan, also Johannes, er verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja, da spricht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Krumme soll gerade und die holprigen Wege eben werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Das war die Prophezeiung aus Jesaja und das war der Auftrag von Johannes dem Täufer. Und wer befähigte ihn dazu? Der Geist und die Kraft Elias. Amen. So, und wenn Gott sagt, bevor der große, schreckliche Tag des Herrn kommt, in Malachi 3,13, wird der Geist und die Kraft Elias nochmal zurückkehren zur Gemeinde. Das heißt, es werden nicht nur ein Johannes der Täufer, sondern es werden viele vom Herrn jetzt vorbereitete Propheten auftreten und in derselben Kraft und Autorität wie Elia dem Volk Gottes genau das predigen, wie Johannes der Täufer es getan hat. Amen. Und das ist das, was Gott wirkt, jetzt in dieser Zeit. Und er hat schon begonnen und er wird das noch verstärken. Und das Ganze gipfelt in dem, was wir in Offenbarung 11 lesen, die zwei Zeugen, die dann erscheinen in den ersten 3,5 Jahren, der letzten 7 Jahre, werden sie 3,5 Jahre der gesamten Menschheit, angefangen von Jerusalem, werden sie Buße und Umkehr predigen. Dieselben Dinge wie Johannes der Täufer. Ja? Gott fängt jetzt da schon damit an. Der Abfall nimmt zu, also jetzt schon im freien Fall mittlerweile. Und auf der anderen Seite gießt Gott seinen Geist des Elia immer mehr aus auf die, die vorbereitet sind. Amen. Und am Ende, wie gesagt, gipfelt das in den zwei Zeugen. In den ersten 3,5 Jahren. Okay, jetzt haben wir mal diesen großen Rahmen. Jetzt beschäftigen wir uns mal mit der Frage, was bewirkt denn eigentlich dieser Geist des Elia? Was ist denn seine Aufgabe? Was tut er und was möchte Gott für ein Resultat hervorkommen lassen in seiner Gemeinde durch den Dienst dieses prophetischen Geistes? Und das lesen wir in Lukas 7, Vers 27, da ist wieder von Johannes dem Täufer die Rede und da steht, dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Und genau das wird dieser Geist des Elia durch die wahren Propheten tun. Er wird das Volk Gottes vorbereiten, in ihrem Herzen einen Weg bereiten für die Wiederkunft von Jesus Christus. Amen. Ein Wegbereiter, der vor deinem Angesicht hergeht, der den Weg vor dir bereitet. Das heißt immer, Jesus kommt plötzlich und so weiter, das ist wahr. Aber bevor er kommt, bereitet er schon einen Weg, auf dem er dann kommen kann. Und zwar zu unseren Herzen. Amen. Und diese Merkmale, die dieser Geist des Elia mit sich bringt, die wir noch jetzt untersuchen werden, das sind die Grundmerkmale von wahrer, geistgewirkter, echter Erweckung. Diese Grundmerkmale findest du seit der Zeit Johannes des Täufers bis in die heutige Zeit, wo wahre Erweckung stattfindet. Wiederholen sich dieselben Muster nochmal. So, und wenn wir davon sprechen und wenn wir das erbitten, erflehen vom Herrn, dass er nochmal eine Erweckung schenkt in unserem Land, eine Erneuerung, wie man es auch immer nimmt. Wir brauchen den Heiligen Geist und wir brauchen diesen Geist des Elia. Fast kein Christ in Deutschland ist vorbereitet auf die Wiederkunft des Herrn, wenn man es mal ganz klar betrachtet. Deswegen braucht es diesen Wegbereiter. Wie sieht es aus, diese Wegbereitung? Genauso wie es hier in Lukas 3, Vers 4 bis 6, das schon erwähnt habe, beschrieben ist. Das Hohe muss erniedrigt werden. Das ist der erste Punkt. Wenn wir mal schauen und du schaust, siehst mal dein Herz hinein und dein Herz soll vorbereitet werden, um den König der Könige, den Herrn aller Herren, was wir heute auch gesungen haben, den Bräutigam Jesus Christus zu empfangen. Da braucht es einen gebahnten Weg in deinem Herz, dass er dir begegnen kann und dass du mit ihm zusammentreffen kannst. So, und wenn du mal diesen Weg beschaust und dann bauen sich große Berge in der Mitte dieses Weges oder dieser Straße auf. Und diese Berge verhindern, dass du zu ihm kommst und er zu dir. Ein unüberwindbares Hindernis ist eine Höhe auf dem Weg. Und der Dienst des Geistes des Elia ist, das Volk Gottes darauf hinzuweisen, dass dieses Hohe erniedrigt wird. Diese Höhen müssen abgerissen werden in unserem Herzen, damit ein klarer, planebener Weg geschaffen wird, um dem Herrn zu begegnen. Und was sind denn diese Höhen? Ich zähle bloß mal ein paar Dinge, ist alles nicht vollständig, aber so, dass man mal ein Verständnis dafür bekommt, was muss in unserem Herzen erniedrigt werden? Stolz. Stolz ist immer das, was sich erhebt gegen Gott. Stolz, Selbstgerechtigkeit, Ungehorsam, das verbaut den Weg für die Ankunft des Herrn. Und ein klares Merkmal dieser Herzenshaltung, dieser Höhen, waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten zur Zeit von Jesus. Sie waren stolz, waren selbstgerecht, waren von sich überzeugt und dem Wort Gottes ungehorsam, aber sie folgten ihren selbstgemachten Regeln. Deswegen haben sie dem König aller Könige, dem Messias, widerstanden. Und ich möchte mal noch einen Punkt anführen. Das ist ein Merkmal, ich sage mal eine geistliche Seuche unter den Israeliten des Alten Bundes. Und leider wiederholt sich das auch im Neuen Bund. Und das nennt man in der Schrift verhärtete, abgestumpfte Herzen. Gott warnt sein Volk immer wieder, warum habt ihr eure Herzen verhärtet? Warum sind eure Ohren stumpf geworden, taub geworden, dass ihr nicht mehr hören könnt? Das waren die letzten Worte von Stephanus und daraufhin haben sie ihn gesteinigt, weil sie das nicht hören konnten. Er sprach aber die Wahrheit. Wie entsteht ein verhärtetes Herz, indem ich die Wahrheit höre über einen langen Zeitraum und nicht tue? ich widersetze mich dem Wort Gottes und dadurch wird das Herz hart. Und wenn das dasselbe Punkt das nächste Mal erwähnt wird, und nein, da kommt immer mehr Widerstand, bis es hier drin hart wird und diese Härte baut eine Höhe. Und das verhindert die Begegnung mit dem Herrn. Was wir brauchen, sind weiche Herzen, Herzen, die gehorsam das tun, was Gott sagt. Aber da kommen wir noch dahin. Das Hohe würde ich mal mit diesen einzelnen Punkten beschreiben. Dann haben wir das Nächste. Nach den Höhen müssen die Tiefen aufgefüllt werden. Wie wir lesen in Lukas 3, Vers 4, wie geschrieben steht im Buch des Propheten Jesaja, da spricht die Stimme eines Rufenden, ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was sind die Täler, die ausgefüllt werden müssen? Welche Täler befinden sich auf dem Weg unseres Herzens? Welche Tiefen befinden sich hier drin, dass kein ebener Weg da ist? Das Erste, was immer wieder in eine Tiefe hineinführt, was eine Tiefe bildet in unserem Herzen, ist immer Unglauben. Unglauben und Zweifel. So schreibt der Hebräerbrief, achtet darauf, dass keiner von euch ein ungläubiges Herz hat, was vom lebendigen Gott abfällt. Weil der Abfall beginnt irgendwann und es ist ein Prozess und er beginnt immer mit einem ungläubigen, ungehorsamen, stolzen Herzen. Unglaube, wenn ich dem Wort Gottes nicht glaube, was es für mich an Verheißung hat. Wenn ich dort Zweifel habe und Unglaube, baut es jedes Mal ein tiefes Schlagloch. Das Nächste hat etwas mit unserer Seele zu tun oder die nächsten Dinge, das eine Tiefe darstellt, dass es Selbstsucht, wenn es in meinem Leben nur um mich selbst geht, baut es ein abgrundtiefes Schlagloch. Und es verhindert, dass Jesus, der Demütige, der Selbstlose, der für uns gestorben ist, zu uns kommen kann. Lass die Wege eben machen. Selbstsucht in dem Zusammenhang, was auch seelische Komponenten sind, von denen uns der Heilige Geist befreien möchte, Gleichgültigkeit, Lauheit und Passivität. Das sind die Tiefen, die aufgefüllt werden müssen. Dann steht hier, das Krumme soll gerade werden. Was ist das Krumme in unserem Herzen? Gott möchte doch einen gebahnten Weg und Gottes Wege sind immer eben und sie sind immer klar und sie sind immer gerade. Aber hier spricht der Prophet Jesaja davon, dass der Geist des Elia die Dinge anspricht, die in unserem Herzen krumm sind. Also krumm bedeutet krumm. Das heißt, der Weg geht erstmal ein Stück gerade und dann gibt es eine große Biegung und dann schwenkt es zur anderen Seite wieder raus und dann vielleicht nochmal rüber, bis ich dann wieder auf dem geraden Weg bin. Du musst dir das so vorstellen, das Krumme in unseren Herzen ist ähnlich wie die Waldkirschen aus Serpentin. Ne? Die sind recht steil und nicht einfach zu fahren, vor allen Dingen im Winter. So. Und wenn es in unserem Herzen so ausschaut, das Krumme, was ist das? Das Krumme sind Ablenkung, Verführung und Täuschung. Der Feind versucht immer, der Teufel versucht immer, uns von diesem geraden Weg abzubringen. Er versucht immer, dass wir solche schönen, hübschen Serpentinen einbauen. Eigentlich ist es nicht sein Wille, dass wir zurückkommen, sondern dass wir auf dieser Abzweigung bleiben. Und er baut sehr viel Ablenkung in unser Leben ein. Täuschung und Verführung. Deswegen müssen wir wachsam sein. Als ich noch jung war, schon ein paar Jahre her, Also alt bin ich auch noch nicht. Aber es war noch eine andere Zeit wie jetzt. Und wir waren frisch bekehrt. Und dann hat uns jemand mal so ein damals ein Schriftstück auf die Schreibmaschine geschrieben, irgendwas in die Hand gedrückt. Und da stand drin, das war glaube ich von Louis, stand drin, Anweisung an einen Unterteufel. Also an einen Dämon. So. Und das war mal ein Stück nachgestellt, wie der obergeordnete Dämon seinen Unterdämon anweist, um einen Christen von diesem geraden, schmalen Weg abzubringen. Und da stand drin, halt ihn beschäftigt, von früh am Morgen, dass er früh am Morgen, da ich das Radio einschaltet, beschalle ihn mit dem Geist dieser Welt und lass ihn das tun den ganzen Tag, bis er sich abends ins Bett legt. Damals ging es ums Radio und ums Fernsehen. Die Anweisung an den Unterteufel. Halt sie beschäftigt den ganzen Tag. Beschalle sie mit weltlicher Musik. Dass der Geist der Welt Zugang findet zu den Herzen der Gläubigen. Krumme Wege. Die Anweisungen haben sich natürlich verändert. Ne? Heute spricht man nicht mehr, schalt das Radio ein, sondern ne, jetzt hat man diese Ablenkung manchmal alle Zeit bei sich. Also sonntags lasse ich das immer zu Hause, da brauche ich sowas nicht. Genau. Ablenkung. Verführung und Täuschung. Das Krumme muss begradigt werden. Und dann steht noch hier, irgendwo ist diese Aussage des Propheten Jesaja, hat das irgendwas mit Straßenbau zu tun. Ne? Kommen Sie vor. Ne? Das Hohe erniedrigen, Tiefen auffüllen, Schlaglöcher füllen, das Krumme begradigen. Und was kommt zum Schluss? Das Holprige muss eben werden. Die holprigen Wege sollen eben werden. Das heißt, auf einem holprigen Weg kannst du ganz schlecht fahren. Du kannst es nur, wenn überhaupt, dann nur langsam tun. Ich erinnere mich, hier haben wir wirklich gute Straßen, aber über viele Jahre, wo wir in Mecklenburg dann vielleicht ja im Urlaub waren, mussten wir zum Supermarkt nach Miro und das Stück war Katastrophe. Das war eine Herausforderung für das Auto, weil dort oben gab es ein Stück Landstraße mit großen Pflastersteinen und die waren nicht plan, eben, sondern so schön, ne, holperig. Und dann bist du da lang gefahren und ich bin dann immer aufs Bankett ausgewichen, was wenigstens so sandmäßig war. Also damit ich mit zwei Rädern normal fahren konnte und nur zwei dort über das Holprige. Und du konntest wirklich fast nur Schrittgeschwindigkeit fahren, vor allem wenn du dann hinten dein ganzes Einkauf hinten drin hattest. Es wurde alles gut verdichtet. Holprig. Ein holpriger Weg lässt dich nicht vorankommen. Das geht auf und nieder, auf und nieder. Du kannst keine Geschwindigkeit aufnehmen. Es geht alles nur sehr langsam. Das heißt, das Wachstum eines Christen wird extrem verzögert durch einen holprigen Weg in unserem Herzen. Übrigens, mit den Tiefen habe ich auch so meine Erfahrung gemacht. Da meine ich nicht die Schlaglöcher der DDR, die waren harmlos. Gegenüber dem, was wir in Moldawien und Ukraine erlebt haben. Wo wir damals vom Schiemann, hat er uns nach Mykolaiv, Ukraine gefahren, 5 Stunden. Und die Straßen, da war Schlagloch an Schlagloch, Riesenvertiefungen, sodass du so gerade so durchkamst. Und es gab Abschnitte, da konntest du den Schlaglöchern nicht mehr ausweichen. Und dann musstest du durch. Auf der Rückfahrt hat es der andere Pastor mit einer anderen Methode versucht. Er hat gedacht, wenn ich Vollgas gebe, dann fliege ich da drüber. Das hat so geknallt, ich habe gedacht, denn sein Auto fliegt auseinander. Das heißt, wenn Tiefen, holprige Dinge da sind, das ist, du kommst nicht voran. Aber wir bleiben jetzt mal beim Holprigen. Das Holprige muss begradigt werden. Was bedeutet das Holprige? Bei einer holprigen Straße sind die Erhebungen nicht so wesentlich groß. Und die Tiefen auch nicht so tief unten. Also das ist ein Christ, der schon ungefähr weiß, wie er mit seinen Höhen des Stolzes und der Selbstsucht und so weiter umgehen kann oder umgegangen ist, hat das schon abgebaut, auch die Tiefen der Passivität, der Selbstsucht, des Unglaubens, hat er gesagt, das lässt mich nicht wachsen, ich glaube dem Wort Gottes, aber doch sind leichte Restbestände dieser Tiefen und Höhen noch da. Es geht rauf und runter. Warum? Kommt dir das bekannt vor? Es muss etwas Ebenes geschaffen werden. Und das Ebene heißt Balance. Dieses Holprige ist ein deutliches Merkmal eines fleischernen, seelischen Christen, der schon um die Dinge weiß und sie auch umsetzen will, aber trotzdem noch ganz stark von seiner Seele beeinflusst ist und nach ihren Willen lebt. Einen fleischernen, seelischen Christen kann man so charakterisieren von seiner Einstellung her, der Nachfolge von Jesus Christus. Entweder er ist total passiv und es tut sich nichts in seinem Leben. Es ist wie angespannt und über Jahre bewegt er sich kaum einen Millimeter nach vorn. Passivität ist ein klares Zeichen für einen seelisch fleischernen Christen. Das ist das eine Extrem. Und das andere Extrem, was wiederum einen seelischen fleischernen Christen kennzeichnet, ist eine beständige, ich will nicht sagen Hyperaktivität, aber beständig beschäftigt. Beständig aktiv. Er hat keine Ruhe, er hat ständig zu tun, natürlich mit frommen Werken, die alle getan werden müssen, wovon vielleicht die Hälfte nicht vom Herrn ist. Aber er ist ständig beschäftigt und kommt nicht zur Ruhe. Und das sind die zwei Extremen. Das ständig beschäftigt, das bringt mal so eine kleine Höhe hoch und dann wieder runter. Das heißt, das Holprige oder die Passivität. Und was ist diese Beständigkeit? Was ist dieser gerade Weg? Was ist diese Balance? Ein geistlicher Christ hat gelernt, Prioritäten zu setzen. Ein geistlicher Christ hat gelernt, in Balance sein Leben zu führen. Eine Balance, ein Ausgleich zwischen Ruhe, Zeit mit Gott, Gemeinschaft mit dem Vater und Jesus, im Wort Gottes, im Gebet oder einfach mal stille zu werden vor ihm und aus dieser Gemeinschaft mit Gott an das Tageswerk zu gehen. Dann sind deine Wege geebnet, weil wenn du aus der Gegenwart Gottes kommst, von ihm gestärkt, wie ich heute schon sagte zu den jungen Menschen, Leuten hier, am inwendigen Menschen, dann gehst du durch dein Kraft erfüllt, durch dein Leben, durch den Alltag hindurch. Und du hast die Fähigkeit, der Gnade Gottes allen Herausforderungen des Alltags zu begegnen. Amen. Und du kannst sogar noch in der Freude des Herrn auf deiner Arbeitsstelle sein. Ich kenne Zeiten, wo man muss ja damals noch, gab es ja keine Winterpause groß, im tiefsten Winter, wir haben bei minus 16 Grad noch gearbeitet, draußen Eisen geflochten oder alles Mögliche. Es war die Zeit des Baubooms, da gab es keine Rücksicht, Wetter spielte keine Rolle, Hauptsache es wurde gebaut. So. Und es waren extreme äußere Bedingungen. So. Und das sind Dinge, die ich dort gelernt habe. Wie man durch solche extremen Herausforderungen durchgeht, wenn die Prioritäten gesetzt sind und der innere Mensch mit Kraft und Stärke erfüllt ist. Und das war nicht nur im Winter so, sondern im Sommer gab es bei der größten Hitze noch Überstunden bis 18 Uhr jeden Tag. Teilweise Samstag noch, das gibt es halt alles gar nicht mehr, weil man will ja die Leute halten. Damals standen sie Schlange. Wer eine mitgemacht hat, du darfst gehen, der Nächste steht vor der Tür. So, dann hast du das mitgemacht. Wir haben das manchmal damals so genannt, die russische Front, so wie die deutschen Soldaten damals verheizt wurden an der russischen Front, so ist teilweise da mit den Leuten umgegangen worden. So. Und wie gehst du durch diese Zeiten durch? Unter diesen harten Anforderungen hab ich das gelernt, wovon ich jetzt spreche. Der innere Mensch muss stark sein, gefüllt sein, die Priorität muss gesetzt sein. Und daraus empfängst du die Kraft, durch den Alltag zu gehen. Es gab Zeiten, da war mein innerer Mensch, ist nicht immer so, aber es gab punktuell Zeiten, da war mein innerer Mensch so aufgebaut und da habe ich mein Lobpreislied vor mir hingesungen oder gepfiffen da. Und die anderen haben zu mir gesagt, Mensch, wie kannst du dich auch noch pfeifen und fröhlich sein? Und ich dachte, das kommt von innen raus. Und das macht der Heilige Geist. Amen. Es gab so extreme Bedingungen. Manchmal, wir waren ja damals noch auch in Liechtenstein, damals waren wir in der Leiterschaft dort, da ging Gemeindevorbereitung. Dann sind wir noch dorthin gefahren, manchmal zweimal die Woche. So. Was hat uns die Kraft gegeben? Im Nachhinein, wenn ich das schaue, das Einzige, was uns dort durchgetragen hat, ist ein starker innerer Mensch. Der Geist Gottes, der wiedergeborene Geist in mir, hat mich immer wieder befähigt, durch diese Dinge durchzugehen. Und wenn es grenzwertig war, habe ich gebetet, mit den Knien gegangen, habe gesagt, Herr, ich weiß nicht mehr, wie ich das bewerkstelligen soll alles. Du musst mir jetzt hier durchhelfen. Und Gott war treu. Er hat mich durch diese Herausforderung immer durchgebracht. Amen. Das ist keine Theorie. Das beweist sich erst in der Praxis. Amen. Die Priorität bedeutet Jesus zuerst. Die Gemeinschaft mit ihm jeden Tag zuerst. Weil er ist ja Gott. Und er hat unsere Aufmerksamkeit zuerst verdient. Amen. Und aus der Gemeinschaft, zu der wir geschaffen worden sind, wenn ich sie praktiziere, empfange ich von ihm alles für den Tag. Amen. Gott hat uns nicht als Knechte geschaffen, durch die wir, die sich wieder abermals fürchten müssten, wie im Römer 8, Vers 14. Er hat uns nicht einen Geist der Knechtschaft gegeben, sondern einen Geist der Sohnschaft, der Tochterschaft, der Kinderschaft, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Dazu hat uns Gott geschaffen. Er braucht nicht in erster Linie unseren Dienst. Dafür hat er dienstbare Geister, sind die Engel, laut Hebräer, die den heiligen Kindern Gottes beistehen. Was er sucht, sind Kinder, die Gemeinschaft mit ihm haben. Denn dazu hat er uns von Anfang an geschaffen. Und das ist das, was er sucht. Das ist das, was Gott will. Amen. Denn Dienst für ihn, der ist unheimlich wichtig. Der ist aber nur effektiv und bekommt nur einen Lohn im Himmel, wenn er aus der Gemeinschaft mit Gott geboren ist. Ein Bruder, der eine halbe Stunde oder 25 Minuten tot war, war auch ein Leiter gewesen. An einer Blutvergiftung gestorben, stand vor Jesus und Jesus hat es ihm gezeigt, sagte zu ihm, das waren die Werke, die ich in deinem Buch der Bestimmung niedergeschrieben habe, die für dein Leben gedacht waren. Aber aus dem einen Extrem, Passivität, hast du mich nicht gesucht. Deswegen konnte ich dir diese Dinge nicht mitteilen. Deswegen stehst du jetzt hier vor mir in der Ewigkeit und diese ganze Liste hat sich nicht erfüllt in deinem Leben. Auf der anderen Seite hast du viele Dinge getan aus einem frommen Antrieb, aber nicht aus der Beziehung mit mir. Und du hast viele gute, fromme Werke getan, die aber niemals auf meinem Zettel gestanden haben. Die hatte ich nicht für dich gedacht. Du hast dich dort verausgabt, in den Dingen, die nicht von mir waren. Und dann blieb noch etwas übrig, wo am Willen des Herrn gestanden hat. Amen. Ihr Lieben, wir werden eines Tages auch vor Jesus Christus stehen. Und er hat für jeden Einzelnen von uns ein Buch der Bestimmung geschrieben. Lasst uns aus dem seelisch-fleischern in das Geistige kommen und die Prioritäten setzen. Weil daraus kommt das, was die Bibel vorbereitete Werke beschreibt. Lasst uns doch Jesus mal als Vorbild nehmen. Markus 1, Vers 35. Er ist immer unser Vorbild. Und hier steht Markus 1, 35. Zuvor, am Abend zuvor hat er viele geheilt. Am Abend, als es dunkel war, kamen viele kranke Besessene zu ihm. Die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Er heilte viele, trieb Dämonen aus und so weiter und so fort, bis dann der Letzte weg war. Und dann gab es eine gewisse Zeit, wo Jesus geschlafen hat. Und dann steht hier, Vers 35, und am nächsten Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die anderen und so weiter. Jedermann sucht dich. Das heißt, Jesus hat nach einem anstrengenden Dienst, der im Willen Gottes war, nicht gedacht, am nächsten Tag, die Salbung war auf mir so stark, dass alle geheilt wurden, alle befreit wurden. Jeder Dämon ist gegangen. Ich habe die Salbung Gottes auf mir. Jetzt habe ich lang gearbeitet. Am nächsten Tag fange ich mal erst mal mittags an. Nein, Jesus wusste, dass er jeden Tag die Priorität neu setzen musste in der Beziehung und Gemeinschaft mit dem Vater, weil das war das Erste, weil er der Sohn Gottes war, da mit dem Vater in absoluter Einheit im Himmel gewesen ist. Und er suchte diese Einheit auch hier auf der Erde. Amen. Und aus dieser Gemeinschaft mit dem Vater an einem, wie steht hier, Wüsten abgelegenen, einsamen Ort, du musst dort alleine sein, betete er. Und dort empfing er neue Weisung und neue Kraft für den kommenden Tag. Und so konnte er zu seinen Jüngern sagen, die zu ihm kamen, jedermann sucht, ich komme jetzt wieder zurück nach Kapernaum. Also du musst dort noch weiter wirken, weil es sind noch mehr Kranke gekommen und Besessene. Und was hat der Vater zu ihm gesagt in der Zeit des Gebets? Nicht Kapernaum, sondern Jesus sprach, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit auch ich dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Er geht nicht auf die frommen Ratschläge seiner Jünger ein, die gesagt haben, oh, hier sind noch mehr Notleidende. Komm, diene ihnen doch, du bist doch der Messias, der alle liebt und alle nett dient. Und der Vater hat gesagt, nein. Jesus hat nicht auf jede Not reagiert, sondern nur, was er den Vater gehört hat, was er tun soll. Amen. So brennt man nicht aus. Ich muss in die anderen Städte gehen. Und wir haben als manchmal so seelisches Empfinden, wir müssen eben halt seelisch alles tun. Weil wir so nett und lieb sind. Und jeden Einzelnen seine besonderen Wünsche erfüllen müssen. Derweile braucht derjenige Erziehung. Weil Gott ist ein Gott der Ordnung und der Liebe. Amen. Der Vater schickte ihn in die umliegenden Orte, weil auch sie das Evangelium hören mussten. Und so haben auch wir den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Das wechselt immer mal in unserer Gemeinschaft mit Gott. Mal hast du mehr mit Jesus Gemeinschaft, mehr mit dem Vater. Bei mir ist es jetzt wieder mal so. Und da habe ich einfach gerufen, Abba, lieber Vater. Einfach vor ihm zu sein. Ich bin dein Kind, dein Sohn und du bist mein Vater. Knie dich hin, ganz allein, Wüsten, abgelegenen Ort. Bei uns jetzt aufgeräumt ist. Ein abgelegenes Zimmer. Ja. Und dann einfach, aber lieber Vater, und du merkst, wie das Gott gefällt und wie dein Geist aufgebaut wird von ihm. Amen. Wie wichtig das für ihn ist. Daraus, aus dieser Gemeinschaft, das Gebet, Die Gemeinschaft im Wort Gottes, was den inneren Menschen stärkt, das ist das, was im Verborgenen stattfindet. Bis hin zu den gemeinsamen Gebeten, das ist das, was am angefochtensten ist für einen seelischen Fleisch und Christen. Aber ein geistlicher Christ liebt es von ganzem Herzen. Weil es steht in Jesaja 57, der Herr erfreut diejenigen, die in sein Gebetshaus kommen. Du musst die Freude des Gebetshauses kennenlernen. Wenn er deinen Geist aufbaut, wenn du seinen Willen tust und in Fürbitte für die anderen einstehst. Amen. Setze diese Prioritäten in deinem persönlichen Leben. Jeden Morgen neu. Mach's wie Jesus. Du kannst ja warten, bis die Sonne aufgegangen ist. Aber mach es jeden Morgen. Stärke deinen inneren Menschen. Setze deine Prioritäten. Ich betone es nochmal, weil das ist derjenige Punkt oder der Punkt, der mir in persönlichen Gesprächen immer wieder erscheint und ich immer wieder darauf hinweisen darf. Und ich mache das immer wieder, weil es das Wichtigste ist. Wie gesagt, daraus kommt der Dienst, die vorbereitenden Werke. Und das ist die Aufgabe auch für die Eltern, ihre Kinder nicht nur zu lehren, sondern ihnen das vorzuleben. Wenn deine Kinder dich sehen, wie du den Herrn suchst, wie du das Wort Gottes studierst, wie du im Gebet bist, werden sie es dir nachahmen. Der Geist Gottes hat es leicht, sie in diese Dinge zu führen. Wenn du es liebst, in die gemeinsame Gebetsveranstaltung zu kommen, werden deine Kinder dir willig folgen und dasselbe tun. Amen. Das ist die Aufgabe der Eltern. Und das ist ihre Verantwortung, den inneren Menschen der Kinder zu stärken und sie im Geist zu erziehen. Das waren die Dinge, die für unsere Kindererziehung eine oberste Priorität hatten. Manchmal konnten sie schon gar nicht mehr hören, aber jetzt, als dann die Reife kam, haben sie sich bedankt. Was nützt es einem Kind, wenn es alle möglichen Instrumente spielen kann? Das beste Studium abgeschlossen hat, den besten Ausbildungsplatz, wenn der innere Mensch tot und verkümmert ist. Im Hinblick auf die Ewigkeit ist ein innerer Mensch, ich meine, es ist alles super, wenn man Instrumente spielen kann, als Ausbildung, aber die erste Priorität ist die Stärkung des inneren Menschen. Amen. Was mich dazu immer wieder bewegt hat, auch nach harten Arbeitstagen, dann abends, jeden Abend sich zu versammeln, zur Familienandacht mit Lobpreis, ich habe meist Gitarre gespielt, und das Wort Gottes und gemeinsam Gebet. Auch nach einem harten Tag, meine Tage waren lang, 10 bis 12 Stunden, 13 Stunden im Sommer. So. Was hat denn abends noch bewegt, das zu tun? Das war ein Brennen in meinem Geist. Der Geist Gottes hat gesagt, das ist erste Priorität. Amen. Und jetzt bin ich dankbar und so erfreut, wenn ich das mitbekomme, dass unser Enkel Jonas zum Beispiel mit 10 Jahren von sich aus, da kann wunderbar Gitarre spielen, viel besser wie ich, von sich aus in sein Zimmer geht, die Gitarre nimmt und den Herrn anbetet. Von sich aus. Und der Kleine dann daneben mit reingeht hier, der Matteo mit seinen Zwergen, und noch dazu tanzt. Und hier, Halleluja, Halleluja. Ne? So. Was bringt einen 10-Jährigen dazu, das zu tun? Ihnen wurde das nicht befohlen. Es kam von sich, der Heilige Geist hat ihn in die Gegenwart Gottes geführt. Es kam von innen. Und wie kam es dazu? Er hat das Vorbild der Eltern gesehen. Und sie haben ihn ermutigt, dasselbe zu tun. Amen. Und so ist es auch für uns persönlich wichtig, täglich den inneren Menschen aufgebaut zu halten. Und diese Dinge bewirkt der Geist des Elia. Da führt das Volk Gottes zurück an das Herz Gottes und die Braut zum Bräutigam. Amen. Jesus hat es mal ganz simpel so beschrieben, Matthäus 12, 33, 34, macht den Baum gut, ist die Frucht gut. Ist der Baum schlecht, ist die Frucht schlecht. Was heißt das? Setz deine Prioritäten richtig, kommt gute Frucht hervor. Setz deine Prioritäten falsch, kommt keine richtige Frucht hervor. Das war das Holprige. Wie sieht denn nun ein gebahnter Weg aus, wo alles Hohe abgetragen ist, das Tiefe aufgefüllt, das Holprige eingeebnet und das Krumme gerade gemacht? Wie sieht so ein Herz aus? Das sind die Haltung von Demut, Unterordnung, Glaube, Gehorsam aus Liebe, Verbindlichkeit, Treue, Selbstdisziplin und Furcht des Herrn. Die sind so in einem Herzen vorhanden. Und dort ist ein gebahnter Weg, der Jesus regelrecht anzieht. Amen. Ist uns schon bewusst geworden, und was ist ein ganz wichtiger Punkt, des Propheten Elia, weil er das die Ungehorsamen zurückführt an das Herz Gottes. Laut 1. Johannes 5, Vers 3 besteht unsere Liebe zu Gott darin, dass wir seine Gebote halten. Das heißt, wenn wir sagen, wir lieben Gott und wir halten seine Gebote nicht, wo dort steht, sie sind nicht schwer, dann sind wir Heuchler. Unsere Liebe zu Gott besteht in Worten und Taten. Und wenn wir uns weigern, seine Gebote zu tun, einander zu lieben, an Jesus zu glauben, diese Prioritäten zu setzen, dann hat das nichts mit Liebe Gottes zu tun. Lukas, der zweite Punkt, was der Prophet des Elia oder Geist des Elia wirkt, erstmal diese Dinge zurechtbringen in einen gebahnten Weg. Und das, der zweite Punkt hängt ganz eng damit zusammen, das wird auch dort beschrieben, Lukas 3, 8, wirkt eine rechtschaffene Frucht der Umkehr. Eine Frucht der Umkehr. Viele denken, wenn ich jetzt mal Gott um Vergebung bitte, dann ist das alles getan. Ist schon, okay. Aber daraus muss eine Frucht der Umkehr kommen. Viele bekennen ihr Leben lang immer dieselben Sachen. Und es ändert sich nicht. Da ist keine Frucht der Umkehr da. Der Geist des Elia bringt zurück zur wahren Buße, die mit einer Frucht verbunden ist. Der dritte Punkt, den der Geist des Elia bewirkt, den lesen wir in Lukas 1, genauso wie Malachi 3, 24. Er bringt die Herzen der Väter zurück zu den Söhnen und die Herzen der Söhne zurück zu den Vätern. Das bedeutet familiäre Versöhnung. Dort, wo familiäre Zwistigkeiten und Trennung da sind, wirkt der Geist des Elia Versöhnung, Vergebung und Liebe. Amen. Weil Gott hasst es, wenn in Familien Trennung sind und keine Einheit da ist. Dort wirkt er ganz stark in diese Richtung Versöhnung. Schaut doch mal in die Welt, die Menschen, die sich in Zukunft alle bekehren werden. Es gibt Kinder, die haben alle halbe Jahre einen neuen Ersatzvater. Die brauchen erstmal Heilung zu Gott, dem Vater, von ihm, dass sie überhaupt fähig werden, in zwischenmenschlichen Beziehungen gesund zu leben. Wir brauchen diesen Geist des Elia. Amen. Der Versöhnung bringt. Das ist der dritte Punkt. Und der vierte Punkt. Dieser Geist des Elia ist der Geist, der die Gemeinde von Jesus Christus auf die Wiederkunft des Herrn vorbereitet mit einer Naherwartung. Er weist immer auf den Kommenden hin. So wie Johannes der Täufer auf Jesus hingewiesen hat, ich bin nicht der Messias, hat er gesagt, sondern es kommt einer, der nach mir kommt und ich bin es nicht mal wert, ihm die Schuhriemen seiner Sandalen zu lösen. Und er wird es mit dem Heiligen Geist auf. Er weist immer auf den Kommenden hin. Und so ist der Heilige Geist, dieser Geist des Elia, derjenige, der immer auf Jesus hinweist. Da die Braut von Jesus Christus, die sich auf dieser Erde befindet, mit erster Liebe erfüllt für euren Bräutigam. Dass diese Naherwartung des Herrn, diese Sehnsucht nach ihm in uns brennt. Und wenn du mal in dein Herz reinschaust, wie sieht es da aus? Das hat alles etwas mit diesen gebannten, wenn diese Dinge runtergebaut sind, wenn ein gerader Weg ist, dann passiert rechtschaffene Frucht der Buße, dann passiert Versöhnung und dann ist diese Naherwartung da. Weil du kannst es kaum erwarten, Jesus zu begegnen. Und diese vier Punkte waren immer bei jeder echten Erweckung diese Kernschwerpunkte, die der Heilige Geist immer bewirkt hat. Amen. Der Ben hat vor uns die Maria Woodford-Edder erwähnt. Ich habe diese Erweckungsgeschichte alles studiert, so ein dickes englisches Buch, wo sie berichtet hat, Predigten abgedruckt sind von ihr, was dort geschehen ist. Du kannst es eins zu eins übertragen, was dort geschehen ist, was Johannes getan hat mit dem Geist des Elia, was durch die Erweckungszeiten dort geschehen ist und was kommen wird. Amen. Die echte Erweckung, die auch nach Deutschland kommt, hat diese vier Merkmale. Weil der Herr sagt, ich sende euch den Propheten Elia, also den Geist des Elia, bevor Jesus kommt, als Wegbereiter. Brennt dein Herz? Hast du Sehnsucht nach dem himmlischen Jerusalem? Hast du Sehnsucht in deinem Herzen, am Hochzeitsmahl des Lammes teilzunehmen? Das sind alles Begriffe, die wir kennen, aus der Schrift oder irgendwann mal gehört haben, die für uns aber nicht so die Bedeutung haben, weil unser Alltag uns überlagert. Wenn wir aber diese Bedeutung erkennen würden, würde eine brennende Sehnsucht in uns stattfinden. Amen. Denn in der Offenbarung steht, selig sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Sehnst du dich danach, mit Jesus an einem Tisch zu sitzen? Solche Dinge haben vor vielen Jahren, habe ich das von David Wilkerson gelernt, da über diese Dinge gesprochen hat. Das hat sich bei mir eingeprägt, das ist schon Jahrzehnte her. Mit Jesus an einem Tisch zu sitzen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, kannst du im Geist jetzt schon. Ihn zu sehen, das einzigartig ist. Dein Gott, dein Erlöser, dein Bräutigam und dein König. Amen. Na, Erwartung. Lass es brennen in dir. Ich habe das schon mal erwähnt bei dieser Erweckung damals vor über 100 Jahren bei Maria Woodward-Edder. Jeder frisch im Geist Getaufte fing an, in Sprachen zu reden und es kam immer die Auslegung. Und die Auslegung war immer, der Herr kommt bald. Er ist damals noch nicht gekommen, weil Israel noch keine Nation war. Jetzt müsste noch erfüllt werden. Aber sie lebten alle in dieser Naherwartung und sie waren bereit, ihren Weg auszurichten, dass Jesus kommen konnte. Amen. Wie war die Reaktion der Juden damals auf den Wegbereiter? Lukas 7, damit möchte ich jetzt schließen. Lukas 7, 29. Und das ganze Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Das heißt, das ganze Volk Israel, die damaligen Juden der Zeit von Jesus und die Zöllner, das waren ja die ganz besonders schlimmen Sünder, sie gaben Gott Recht und sie reagierten mit der Taufe des Johannes, indem sie auch Sünden zurückgelassen haben. Also sie reagierten auf die Botschaft von Johannes. Sie reagierten auf den Geist des Elia, der sie wieder zurückgebracht hatte und einen gebahnten Weg, damit sie das Heil Gottes, den Messias, sehen konnten. Und sie haben es dann auch erlebt. Und dann steht hier, die Pharisäer und die Gesetzesgelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Das heißt, die Pharisäer und die Gesetzesgelehrten in ihrem Stolz und ihrer Selbstgerechtigkeit reagierten nicht. Und hier steht es, sich selbst zum Schaden. Zu ihnen sprach Jesus, Matthäus 23, Worte, die er sonst an keine andere Kategorie von Menschen gerichtet hat. Ihnen selbst zum Schaden, weil sie sich wieder dem Wegbereiter widersetzt haben, konnten sie dem Messias nicht begegnen. Und das Gericht kam dann 70 nach Christus auf sie. Die einen reagierten, es wurde ihnen zum Segen, die anderen reagierten nicht und es wurde ihnen zum Schaden. Und so werden auch heute, wenn der Geist des Elia diese vier Dinge wirkt, dieses hohe Abtragen, das Tiefe auffüllen, das Krumme gerade bringen, das Holprige einebnen, Frucht der Buße, Versöhnung und Naherwartung. Die einen werden darauf reagieren, es wird eine große Freude sein für sie und ein Segen des Heil Gottes, nämlich Jesus zu sehen. Und die anderen, die nicht reagieren, es wird ihnen zum Schaden werden. Ich lese mal noch den Psalm 84, Vers 6. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Hier steht es schon in den Psalmen, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Ich würde das einfach mal jetzt euch gerne mitgeben und eine schnelle Reaktion bringt keine Frucht auf dieses Thema. Wenn du deine Prioritäten setzt, dass das Holprige eben wird, dann wird der Heilige Geist derjenige, der uns heiligt. Der Geist des Elia, der uns vorbereitet. Er wird zu deinem Herzen sprechen. Er wird diese Dinge dir aufzeigen, die hoch sind oder zu tief, die krumm sind oder holprig. Und dann reagiere sofort drauf, bring es zu Jesus, bitte ihn um Vergebung, bring rechtschaffende Frucht der Buße, versöhne dich mit deinem Nächsten, wenn es dran ist, und hab die Naherwartung des Herrn. Aber bitte reagiere nicht wie die Schriftgelehrten und Pharisäer. Lass es nicht abprallen, sondern hinein ins Herz. Und wohl den Menschen, in dessen Herzen gebahnte Wege sind, die werden das Heil Gottes schauen. Amen. So danken wir dir, Vater, für deine Gegenwart. Wir danken für dein Wort, das du uns gegeben hast. Aber wir wollen dir ganz bewusst auch mal Danke sagen, Vater im Himmel, für diesen Wegbereiter, den du sendest, bevor Jesus kommt, der in unserem Herzen einen geraden, gebahnten Weg schafft, damit wir Jesus begegnen können. Danke, Herr, dass du zu uns sprichst, dass du uns diese Dinge aufzeigst, weil du uns von ganzem Herzen liebst. Und ich bete, Herr, dass wir dieses Ziehen von dir, des Heiligen Geistes, jeden Morgen neu wahrnehmen, dass uns in deine Gegenwart zieht, wo du Gemeinschaft mit uns haben möchtest, uns aufbauen und ausrichten möchtest. Und ich bete, Vater, in Jesu Namen, dass du durch deinen Geist die nächste Zeit weiter zu uns sprichst. Und ich bete, dass du uns bewahrst vor dieser Herzenseinstellung und Haltung der Pharisäer und Schriftgelehrten. Dass wir es ablehnen und es zum Schaden wird. Bewahre uns vor dieser Herzenshaltung. Und ich danke dir in Jesu Namen. Amen.